Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, hat David einmal gesagt. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das ist ein großartiges Bild für das, was wir eben auch schon so anklingen hören haben, ermutigt zu sein, froh zu sein, als Mensch zu wissen, ich bin nicht alleine, sondern da ist ein Gott, der mich trägt, der mich hält und im Zweifel eben über Mauern springen lässt. Und wenn man da so ein bisschen rumstöbert, im Psalm 18 steht das, da heißt es auch, er gibt mir Füße wie die von einem Hirschen. Leichtfüßig kann ich über Felsen springen. Das sind ganz, ganz tolle Bilder. Und wenn ihr diesen Psalm mal zu Hause vielleicht nehmt, meditierend lest, dann werdet ihr aber merken, dass David da auch noch andere Bilder drin hat von Dunkelheit, von Lebenstiefen, die sich nicht so leichtfüßig angehört haben. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie in diesen Psalmen sich Lebensgeschichten abbilden und gleichzeitig aber eben das Dunkle, genauso wie das Helle, die Finsternis und das Licht gleichermaßen angesprochen werden. Da wird nichts ausgeblendet, aber da bleibt man auch nicht in Depression, sondern immer wieder auch zu erleben, dass Gott da ist. Ja, und das passt so gut auch in unsere Predigtreihe, in der wir gerade sind, über Lebensstärke, über ja, das, wie wir auch Lebenskrisen meistern, wie wir durchs Leben hindurchkommen. Und ich habe mich auch erinnert gestern, wie ist das zum Beispiel jetzt mit dieser Corona-Krise? Wir alle stehen da und sagen, wir wissen nicht, was morgen ist. Holger hat da eben erinnert, auch als Gemeindeleitung, wir wissen nicht, was im Dezember ist. Wir wissen es einfach nicht. Aber das, was außergewöhnlich ist zurzeit für unsere Gesellschaft, für die ganze Welt, das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Wenn man mal das Rad der Zeit ein bisschen zurückdreht, es gab selten Zeiten wie jetzt, in die wir hineingeboren sind, wo es keine Epidemien und Seuchen gab. Also schon unsere Großeltern und Urgroßeltern, die kannten das noch. Zeiten, die so ähnlich vergleichbar waren wie heute, vielleicht eher regionaler, aber wenn man auch in der Kirchengeschichte zurückschaut, viele Kirchenlieder sind entstanden in solchen Zeiten von solchen Krisen. Und eben das ist mir bewusst geworden, auch in dieser Predigtreihe, die Krisen gehören zum Leben dazu. Zum Leben gehören Zeiten, die unaussprechlich schwer sind und die können wir nicht wegbeten, sondern die Frage ist eher, wie gehen wir da um? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir durch solche Zeiten hindurch? Wie kommen wir möglichst unbeschadet hindurch? Auch unbeschadet in unserem Innenleben. Lebensstärke. Wir hatten schon ein paar Predigten dazu gehört. Da ging es um Zuversicht. Wie zuversichtlich schaue ich in mein Leben? Dann ging es auch darum, wie wir mit unseren eigenen Schwächen umgehen. Mit den Dingen, die wir gerne ausblenden würden, die wir zu gerne irgendwie abschneiden würden und sagen, dann wäre mein Leben schöner und glatter. Wie gehen wir damit um? Letzte Woche ging es um Lösungen. Wie finde ich Lösungen, Auswege in schwierigen Situationen? Und heute geht es um das Aufstehen. Wie kann ich aufstehen? Und ich habe mich erinnert, dass mir zu Anfang meines Glaubenslebens öfter von älteren Geschwistern gesagt worden ist, das Hinfallen ist im Leben keine Sünde, sondern das Liegenbleiben und nicht mehr aufstehen. Und dieser Spruch, der hat mich über viele Jahre begleitet. Es gehört zum Leben dazu, dass wir Zeiten haben, die uns durchrütteln und schütteln und wo wir auch auf die Nase fallen. Mal vielleicht weicher in den Sand und mal hart und uns die Nase aufschlagen am Felsen. Manchmal total unvermittelt, unverschuldet durch äußere Umstände. Ich habe gestern die Nachricht gehört von einer jungen Familie, die haben im August geheiratet und vorgestern ist die Frau mit Mitte 20 tödlich verunglückt. Die Hochzeitsbilder, wunderschöne Bilder, sind im September auf Facebook gepostet worden. Unverschuldet aus dem Leben gerissen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite sind es auch Phasen im Leben, wo wir uns vielleicht verschulden. Durch eigene Dummheit, durch eigenes Versagen, durch eigene Sünde uns die Nase blutig schlagen. Aber all das gehört zum Leben dazu. Und die Tragik ist eben nicht hinzufallen und sich die Nase aufzuschlagen, sondern wie macht ihr es bei euren Kindern? Ihr sagt, komm, steh wieder auf. Ich erlebe das oft hier in der Kita, da ist es ja ein ständiges Hinfallen. Gerade hier bei unserem Hang, wenn man da mit Dreirad runterbrettert oder mit Laufrad. Aber dann heißt es, komm, steh wieder auf. Und ich habe gemerkt, wenn der Spruch zur richtigen Zeit kommt, dann kommt es erst gar nicht dazu, dass die Kinder sich reinsteigern und anfangen zu schreien. Also das Geheimnis ist oft der Ton. Komm, steh wieder auf. Und der Blick dazu, die Ermutigung. Und ich glaube, das ist ein großer Schlüssel auch in unserem Leben, wie wir durchkommen, auch durch Krisen, egal wie die zustande kamen. Ich habe eine Geschichte rausgesucht aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Samuel, eine Geschichte aus dem Leben Davids. Und David ist einer der großen Geschichtenerzähler, weil wir so viel Einblick bekommen in sein Leben. So viel Höhen, wie leichtfüßig er über Felsen gesprungen ist und so viel Tiefen wie die Dunkelheit, die ihn überkommen ist. Also ganz viele, viele Episoden, und die ich euch heute vorlesen möchte, die spielt zu einer Zeit, wo er ganz viel schon ausgestanden hat. All dieses gemobbt werden, gehasst werden von Saul, dem König, seinem Vorgänger, alle Verfolgung, die er überstanden hat, bis er endlich König war. Und bis er endlich an dem Punkt war, wo er sich ein Stück zurücklehnen konnte, er musste auch nicht mehr selber das Schwert in die Hand nehmen, sondern er hatte jetzt einen General draußen im Krieg, und als die Armee draußen war, war er in seinem Palast. Und es ist ja ganz oft so, da wo wir gerade so unterwegs sind und es ist irgendwie so glatt und so schön und das Leben plätschert so dahin, plötzlich kommt etwas, das du vorgestern nicht geträumt hast. Und bei David war es eben der Klassiker. Er steht und sieht von seinem Palast aus auf die Nachbardächer und eine schöne Frau beim Baden. Und weil er der König ist, hat er die Macht. Und weil er schon von verschiedenen Frauen Kindern hat, ist das für ihn gar nicht so ungewöhnlich. Und er lässt sie bringen. Er schläft mit ihr und sie wird schwanger. Und dann beginnt die Tragik eigentlich, dass David sich dem Problem nicht stellt, sondern er will es aus dem Weg räumen. Und es ist ja ganz oft so, dass wir uns in Krisen, die wir selbst uns einbrocken, auch verstricken und gar nicht merken, wie wir in so ein Spinnennetz kommen und die Spinne immer mehr Fäden um uns spinnt, bis wir so blind und gefangen sind und benebelt sind, dass wir gar keinen Ausweg mehr sehen, weil wir denken, wir brauchen keinen. Und David lässt den Ehemann dieser Bathseba, dieser Frau, einfach aus dem Weg räumen. Er lässt ihn umbringen. Er sieht zu, dass der Uriah ganz vorne in den ersten Schlachtreihen fällt. Und dann ist das Problem behoben. David bekommt einen Sohn mit Bathseba. Und hier setzt die Geschichte ein im 2. Samuel 12. Der Herr ließ das Kind, das Urias Frau geboren hatte, todkrank werden. David zog sich zurück, um für seinen Sohn zu beten. Er fastete tagelang und schlief nachts auf dem Fußboden. Seine Hofbeamten kamen und versuchten, ihn zum Aufstehen zu bewegen, doch ohne Erfolg. Auch zum Essen ließ er sich nicht überreden. Am 7. Tag starb das Kind. Keiner der Diener wagte es, David mitzuteilen, denn sie befürchteten das Schlimmste. Schon als das Kind noch lebte, ließ er sich durch nichts aufmuntern, sagten sie zueinander. Wie wird er sich erst verhalten, wenn er erfährt, dass es tot ist? Er könnte sich etwas antun. Doch als David merkte, wie die Hofleute miteinander flüsterten, da ahnte er, was geschehen war. »Ist der Junge tot?«, fragte er. Und sie antworteten, »Ja, er ist gestorben.« Da stand David auf, wusch sich, pflegte sich mit wohlriechenden Salben und zog frische Kleider an. Dann ging er ins Heiligtum und warf sich nieder, um den Herrn anzubeten. Und danach kehrte er in den Palast zurück und ließ sich etwas zu essen bringen. »Wir verstehen dich nicht«, sagten seine Diener. »Als das Kind noch lebte, hast du seinetwegen gefastet und geweint. Doch jetzt, wo es gestorben ist, stehst du auf und isst wieder.« David erwiderte, »Solange mein Sohn lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, vielleicht hat der Herr Erbarmen mit mir und lässt ihn am Leben. Doch nun ist er gestorben. Warum soll ich jetzt noch fasten? Kann ich ihn damit etwa zurückholen? Nein, er kehrt nicht mehr zu mir zurück. Ich aber werde eines Tages zu ihm gehen.« Und dann ging David zu seiner Frau ein und tröstete sie. Er schlief mit Bathseba und sie brachte wieder einen Sohn zur Welt und David nannte ihn Salomo, der Friedliche. Und der Herr liebte das Kind und darum gab er dem Propheten Nathan den Auftrag hinzugehen und dem Jungen einen zweiten Namen zu geben, Jedidja, Liebling des Herrn. Was für eine Geschichte. Was für eine ambivalente Geschichte. Eine Tragik, ein Vater, Eltern, die zusehen müssen, wie ihnen ein Kind genommen wird. Durch eine Krankheit, ohne das beeinflussen zu können. Und für mich eine Geschichte, die einen unglaublichen Bruch hat. Das ist für mich wie zwei Puzzleteile. Vielleicht kennt ihr das, es gibt so Puzzle, die da drehst du Teile fünfmal hin und her und denkst, sie passen zusammen und passen sie doch nicht zusammen. Es ist mir so schwer, diese Geschichte im Ganzen zu lesen, diesen ersten und diesen zweiten Teil. Und was mich wirklich fasziniert ist, dass dieser zweite Teil damit anfängt, da heißt es, und David stand auf. Und ich dachte, genau das ist die Geschichte, die heute hier in diese Predigtreihe hineinpasst. Wie kann ich aufstehen? Es geht ums Aufstehen, auch in der großen Lebenskrise. Ich glaube, um was es nicht geht in dieser Geschichte ist, um zu zeigen, wie Trauer funktioniert. Denn ich glaube, in dieser Geschichte geht es nicht um Trauer. Und das ist mir auch bewusst geworden beim Lesen, denn kennt ihr das auch, wenn jemand stirbt, auch gerade im christlichen, im gemeindlichen Kontext, wie schnell sind dann andere dabei zu sagen, ach, er ist ja beim Herrn. Ach, er ist ja beim Herrn. So wie, brauchst du ja gar nicht trauern. Ist ja alles gut. Und dann vielleicht sogar noch so einen Ausspruch von David da oben drauf zu setzen. Die Geschichte hier, die können wir nur verstehen, wenn wir den Kontext, also die Vorgeschichte, die ich vorhin versucht habe, ein bisschen zu erzählen, wenn wir die auf uns wirken lassen. Denn in dieser Geschichte geht es eigentlich nicht um den Jungen, sondern in dieser Geschichte geht es um David selbst. Und die Krise bei David, die fängt viel vorher an. Die Krise fängt da an, wo er mit Bathseba zusammen ist, wo er ihren Mann töten lässt, und wo dann irgendwann der Prophet Nathan zu ihm kommt und sagt, David, ich will dir meine Geschichte erzählen. Und dann hält er ihm den Spiegel vor von diesem Mann, der dem sein Schaf genommen wird, das Letzte, was er hat von einem reichen Mann. Und dann fragt David, wie soll man mit dem umgehen? Und David sagt, töten. Und Nathan sagt, David, du bist der Mann. Und als David bewusst wird, genau das ist das Problem. Ich bin in einem Spinnennetz gefangen aus Verstrickung und Sünde. Ich bin der Mann. Ich habe mich vor Gott verschuldet. Da ist eigentlich David in der Tiefe seines Herzens berührt von Gott und weiß, jetzt gibt es nur noch mich und ihn. Und entweder ich stelle mich jetzt oder ich bleibe auf meinem Irrweg und entferne mich immer mehr von mir selbst und von Gott. Ich glaube, das ist das Entscheidende in dieser Geschichte. Als David konfrontiert wird mit dem, was er getan hat. Wie gesagt, es gibt so viel unerklärliche Dinge in unserem Leben, aber diese Geschichte ist eine Geschichte auch von Schuld, wo David genau weiß, ich bin der Mann. Und dann entstehen Psalmen, die nennen wir Bußpsalmen, so wie der Psalm 51, die David genau da geschrieben und gebetet hat, als er in dieser Tiefe erkannt hat, ich bin der Mann, ich habe mich verschuldet. Ich muss mein Leben ändern. Ich habe mich versündigt. Und dann wird David nochmal konfrontiert, als er sein Kind verliert. Und eigentlich tut er nichts anderes als das, was er vorher schon getan hat. Er wirft sich auf Gott. Und er sagt, Herr, du kannst es. Du kannst ihn gesund machen. Ich habe es zwar nicht verdient, aber du kannst ihn wieder heilen. Und er wirft sich auf den Boden 7 Tage. Er isst und trinkt nicht. Er zieht sich aus vor Gott und sagt, Herr, hier bin ich. Mit allem, was ich habe und mit allem, mit dem ich mich verschuldet habe. Ich bin in der Krise und ich komme allein nicht mehr raus. Aber hier bin ich, Herr. Und genau in dieser Tiefe begegnet ihm Gott. Es ist eine Tragik, dass das Kind stirbt. Und ich kann euch keine Antwort geben, warum Gott dieses Kind sterben lässt. Aber in diesem Moment, als das Kind gestorben ist, hat David längst die Antwort. Ich bin der Mann. Und da gibt es nichts mehr zwischen Gott und mir, weder zu hadern, noch mich aufzubäumen, noch wegzulaufen, noch Dinge zu beschönigen und glatt zu schmieren. Ich bin der Mann. Und gleichzeitig aber im tiefen Gottvertrauen zu sagen, Herr, trotzdem bist du da und verlässt mich nicht, auch in der tiefen Krise. Und da stand David auf, wusch sich, pflegte sich mit Salben und zog frische Kleider an, ging ins Heiligtum und betete den Herrn an. Nochmal, das ist kein Überspringen einer Trauer. In meiner Erfahrung, in meinem Unterwegssein mit Menschen kann ich euch nur sagen, ich bin tief überzeugt, dass auch David in der kommenden Zeit getrauert hat, mit seiner Frau auch über diesen Verlust. Aber hier geht es um seine Stellung vor Gott. Und David weiß, es ist alles ausgeräumt. Es ist alles gesagt. Es ist alles Gott gegeben. Und jetzt kann ich aufstehen und weitergehen. Und ich glaube, hier liegt ein Schlüssel in dem, wie wir persönlich auch die unterschiedlichsten, die vielfältigsten Krisen, die kleinen oder die größeren, die Beziehungskrisen, die Krankheitskrisen und was es auch immer sein mag im Leben, die Glaubenskrisen, die Zweifel, wie wir das überwinden können. Nämlich indem wir uns vor Gott ausschütten und dann aber eingestehen, da wo Dinge schief sind, da bin ich das, das ist mein Anteil. Aber dann, Herr, ich will wieder aufstehen. Wenn man nur mal Beziehungen zwischen Menschen nimmt, ob die nun verheiratet sind, Partner, Lebenspartner sind oder ob sie ganz anders irgendwie eine Beziehung zueinander haben. Aber immer da, wo es kriselt, immer da, wo es in die Brüche geht, da wissen wir doch, ist es der große Unterschied, wie wir aus dieser Krise herausgehen. Entweder wir bleiben hängen und beschuldigen und beschuldigen und beschuldigen. Die hat das nicht gemacht, die hat das nicht gemacht, die hat das nicht gemacht. Und deshalb habe ich so reagiert. Und an allem ist die schuld oder sind die schuld. Oder aber auch seinen eigenen Anteil drin zu sehen und zu fragen, Herr, wo bin ich? Wo stehe ich vor dir? Und vielleicht auch manche eigene Aktie zu erkennen, die ich bisher irgendwo verleugnet habe. Ich glaube, darin liegt so viel Chance, auch aus Krisen, auch aus Beziehungskrisen herauszutreten. Manchmal auch braucht es dafür Begleitung, wenn man es alleine nicht schafft, weil man alleine aus diesem Gefangensein nicht rauskommt oder auch zu zweit nicht rauskommt, wenn beide Betroffene sind. Aber dann auch mal den Blick zu wechseln und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal zu sagen, ich bin der Mann, ich bin die Frau. Ja, das stimmt, auf meiner Seite gibt es auch ein Konto und das will ich bereinigen. Ich glaube, darin liegt eine große Chance und eine große Kraft, auch Beziehungskrisen zu meistern. Aber das eine, was zählt, ist wieder aufzustehen, nicht weiter zu wursteln. Auch nicht miteinander so weiterzumachen, wie es eigentlich nicht weitergeht, sondern aufzustehen und Dinge neu zu sortieren. Aufstehen lernen. In meiner Firma, in der ich vorher gearbeitet habe, hatten wir regelmäßige Supervisionen, ich glaube so alle 2-3 Monate. Und wir hatten da eine ganz großartige Frau, eine Psychologin, die uns über Jahre begleitet hat, in auch verschiedenen Teamkrisen hindurch. Und diese Frau, die hat 1990 ihre Arbeit verloren. Und die war eine von vielen, vielen Tausenden, die damals eigentlich vor dem Nichts standen, vor dem beruflichen Aus. Und das Leben hätte total in die Brüche gehen können. Und mich hat das immer beeindruckt, wie sie erzählt hat, dass sie sich dann total neu orientiert hat. Und es ist für mich auch so ein Bild, dass es Menschen wirklich auch nach 1990 geschafft haben, wieder aufzustehen und zu sagen, das, was ich bisher gemacht habe, ist zwar kaputt, aber ich will da nicht liegen bleiben. Und ich will auch nicht in einem eigenen Gefängnis liegen bleiben, zu sagen, ja, die sind schuld und jene sind schuld und alles ist schlecht, sondern ich will wieder aufstehen. Herr, hier bin ich. Ich weiß zwar nicht, was morgen kommt, ich weiß nicht, wo mein Platz morgen sein wird, wo vielleicht auch meine berufliche Zukunft weitergehen kann, aber hier bin ich. Und ich glaube, ihr Lieben, dass es oft eine Frage ist unserer Haltung. Und nicht immer, dass wir die Antwort wissen oder das Morgen wissen, sondern einfach ein tiefes Gottvertrauen zu haben. Herr, ich bin überzeugt, dass du mit mir weitergehst. Und deshalb lohnt es sich heute wieder aufzustehen. Egal, welchen Schmerz du oder ich gerade hinter uns haben. Aufstehen, lernen. Ihr merkt schon, man kann das nur anreißen. Es gibt kein Patentrezept. Manchmal, vielleicht ist es gut, sich jemand zu suchen und zu sagen, Herr, kannst du mal mit mir zusammen beten oder mir mal zuhören? Oder ich weiß gerade keinen Ausweg. Oder sich jemand zu suchen, der ihm hilft, neue Perspektiven zu finden. Aber aufstehen müssen wir selbst. Das kann niemand für uns. Aber eins möchte ich euch zurufen, Gott, Jesus ist da, der reicht uns die Hand, denn er weiß, was gestern war und er lebt mit uns im Heute und er ist auch der Gott für das Morgen und was er möchte ist, egal was wir verbockt haben, immer wieder uns aufzuhelfen und weiterzugehen und für die Zukunft auch hinzuleben. Das wünsche ich uns, dazu möchte ich uns ermutigen. Und genau in diesem Sinn möchte ich euch auch jetzt einladen, dass wir zusammen auch das Abendmahl feiern. Amen.